Der Friede Gottes, die Gnade Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns zu Beginn den Predigtext. Er steht im Jesaja Kapitel 9, Vers 1 bis 6. Jesaja 9, 1 bis 6. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie der Sieger jubelt, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn der Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen, im Schlachtengetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf den Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Das Volk Israel war ein ganz besonderes Volk. Sie dienten den einzig wahren Gott. Oder jedenfalls sollten sie diesem Gott dienen. Und dieses Volk hatte einen ganz besonderen König. Dieser König war ein Nachfahre Davids, des zweiten Königs von Israel und des größten Königs von Israel. Jeder König, der sozusagen ein Nachkomme Davids war, den nannte man dann auch, das war ein Davide. Nun, der König hatte die Aufgabe, das Volk zu Gott zu führen. Der König sollte das Volk zum Glauben an Gott führen. Und er tat es, indem er selbst glaubte, indem er selbst die Gebote hielt. Und dann, indem er die Gebote verkündigen ließ, indem er Irrglauben und Götzendienst wehrte, indem er die Feinde Gottes bekämpfte. Wenn der König nicht an Gott festhielt, wenn er nicht voll und ganz auf ihn vertraute, wie sollte dann das Volk auf Gott vertrauen? Der König und sein Glauben an Gott waren wichtig für das ganze Volk. Jesaja lebte zu einer Zeit von Königen, die nicht auf Gott vertrauten. Zu dieser Zeit, wo Jesaja diese Weissagung sprach, das wird an den Kapiteln rundherum deutlich, regierte König Ahas. König Ahas vertraute nicht auf Gott, er wusste zwar, dass Gott da ist, er kannte diesen Gott, aber lehnte es ab, auf diesen Gott sein Vertrauen zu setzen. Im Gegenteil, er verbündete sich mit einer feindlichen Macht, mit dem assyrischen König, und hoffte darin, sein Glück und seine Beständigkeit und das Glück seines Landes zu finden. Und so holte er den Feind ins Land, er holte den Götzendienst ins Land. Und er verschmähte die Hilfe Gottes. Er verführte letztendlich das Volk, anstatt es zu Gott zu führen, und brachte es in die Knechtschaft der Assyrer. Und das Volk, mit dem er sich verbündete, war letztendlich das Volk, das ihn unterdrückte. Und diesem Volk, das Volk, was in Finsternis wandelte, aufgrund des Königs, diesem Volk wird nun Rettung verheißen. Diesem Volk, was im Finsternis wandelt, wird ein Licht verheißen.
Und das Licht steht für einen König, einen neuen König. Diesem Volk wird verheißen, es wird eines Tages ein König geboren werden und der wird euch Rettung bringen. Der wird euch in Friede und Recht und Gerechtigkeit regieren. Es kommt eine neue Zeit und es kommt ein neuer König. Wer dieser Tage wieder Herr der Ringe schaut oder andere Filme aus dieser Serie oder andere Trilogien, es geht immer irgendwie um diese Story. Ja? Also, ja, die Filme sind interessant, die sind aber alle irgendwie geklaut. Ne? Kein Problem. Aber als ich diese Texte über Jesaja so gelesen habe, da fiel mir auf, ja, das Volk, der König, das Land, Gott. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kommt Finsternis über das Land. Nun, wie wird diese Finsternis beschrieben? Und das wird in den Filmen vielleicht nicht ganz so deutlich. Das Volk, was im Finstern wandelt, in erster Linie ist hier an dieser Stelle das Nordreich gemeint. Israel wurde geteilt in zwei Reiche, Nordreich und Südreich. Und das Nordreich wurde zuerst von den Assyriern eingenommen. Die Menschen wurden weggeführt, andere Völkerschaften wurden dort angesiedelt. Man wollte das Land wirklich zerstören, man wollte die Identität dieses Landes vernichten. Aber diese Beschreibung ja, der Finsterheit, Finsternis, die gilt genauso heute noch. Die gilt zu allen Zeiten, weil zu allen Zeiten Menschen und Familien und Völker und Länder unterdrückt werden. Weil zu allen Zeiten auch heute Menschen verschleppt werden, versklavt werden, fliehen müssen, unterdrückt werden, getötet werden. Weil unsere Welt voller Krieg und voller Krise ist. Familien und ganze Länder sind gespalten. Also das ist nicht nur eine Beschreibung von einem Land in grauer Vorzeit, sondern es ist eine Beschreibung der Welt, wie sie heute ist. Aber Finsternis bedeutet noch mehr als nur Krieg und Krise. Finsternis bedeutet in der Bibel nicht nur, dass Krieg und Krise da sind, sondern dass man ohne Gott ist. Und das merkt man vor allem daran, dass der Mensch diese Probleme nicht lösen kann. Der Mensch strengt sich ja an. Der sieht ja, dass es nicht richtig läuft. Und gerade so der Weihnachtszeit, der wird dann wieder aufgerufen zu spenden. Es wird aufgerufen, Liebe und Barmherzigkeit zu üben. Aber bei allen Anstrengungen, bei allen Spenden, bei allen Aufrufen zur Barmherzigkeit, es bleibt diese Finsternis. Ja, ein paar festliche Tage können Entfremdung und Streit in der Familie eben nicht beiseite räumen. Ein paar Spendengalas können eben den Flüchtlingen im syrischen Flüchtlingslager nicht helfen und Friede in ihrem Land schaffen. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Und wenn man irgendwo denkt, oh, hier kommt jetzt eine Verbesserung, hier kommt eine Veränderung, hier ändert sich was im Machtgefüge, hier ist irgendwie ein Aufbruch da, dann bedeutet das doch meistens nur, dass die Menschen von einer Gefangenschaft in eine andere gehen, von einer Finsternis in eine andere. Finsternis bedeutet, ohne Gott zu sein. Und deshalb gilt dieses Wort auch jedem von uns persönlich. Nämlich immer dann, wenn wir von Gott weglaufen, wenn wir Gottes Handeln nicht mehr sehen, wenn wir die Hoffnung verlieren, und das kann schnell passieren angesichts der Lage unserer Welt. Wenn wir die Hoffnung verlieren, wenn wir uns beginnen zu sorgen, dann gehen wir in die Dunkelheit, dann gehen wir von Gott weg, weil wir befürchten, dass Gott nicht mehr alles unter seiner Kontrolle hat, dass es Gott nicht mehr gut mit uns meint. Das bedeutet sich ja wirklich zu sorgen. Ich sorge mich, das heißt, ich glaube nicht mehr daran, ich vertraue nicht mehr darauf, dass Gott Herr der Lage ist, Herr in meinem Leben ist, dass er mich zu seinem guten Ziel führt. Die Finsternis und der Unfriede zwischen Ländern bis in die Familie, bis in die eigene Seele. Die sind da, und das lehrt uns die Bibel, aufgrund von unserer Sünden gegeneinander und gegen Gott. Woher kommt das alles? Aufgrund von unserer Sünde. Gegeneinander und gegen Gott. Es ist dunkel geworden, nicht weil Gott weg ist, sondern weil Sünde da ist. Und hier müssen wir zwei Dinge beachten. Das erste ist, Gott bestraft Sünde. Das ist der erste Punkt heute Morgen. Gott bestraft Sünde. Gott wird all das und all jene, die Unfrieden in der Welt, in die Welt bringen, nicht ewig gewähren lassen. Er wird einschreiten, und er schreitet schon ein. Er richtete damals das Volk Israel. Das ist wichtig. Dieses Volk damals, was im Dunkeln war, in der Finsternis war, dieses Nordreich, das kam nicht einfach so aus Versehen unter die assyrische Herrschaft. Sondern Gott hat diesem Volk genau gesagt, ich gebe euch unter diese Herrschaft, ich werde euch damit richten. Gott hat also nicht die Kontrolle verloren, sondern Gott richtet Sünden. Das wird daran deutlich. Und das mag jetzt ungewohnt, das mag jetzt absonderlich klingen. Das wollen wir vielleicht auch gerade nicht hören. Aber das ist der Weg Gottes, Weihnachten vorzubereiten. Gott bringt den Menschen in Weihnachtsstimmung nicht durch Gemütlichkeit und Geschenke, sondern durch Strafe und Gericht, durch Leid und Not. Was meine ich damit? Gott lässt den Menschen erfahren, auf welchem Weg er sich befindet. Wohin ihn die Sünde, wohin ihn sein Egoismus führt. Nämlich in Not und Leid. Der Mensch soll, ja, er kann nur darin erkennen, dass er ohne Gott, ohne Gottes Gnade, ohne seine Liebe tatsächlich verloren ist. Er kann nur darin erkennen, dass er Hilfe braucht. Er kann nur dort wirklich erkennen, dass er selbst nicht weiterkommt, sondern dass nur ein Wunder, ein göttliches Eingreifen Rettung und Frieden bringen kann. Also der Mensch muss erkennen, dass er tatsächlich in der Finsternis hockt, um das Licht zu sehen. Und solange er das nicht begreift, solange er das nicht erkennt, wird er das Licht nicht sehen. Wir haben in unserer Lesung gehört, das Licht kam, aber die Menschen haben es nicht angenommen. Warum? Weil sie das Licht nicht gesehen haben? Nein, weil sie die Finsternis nicht erkannt haben. Und deshalb schreibt Jesaja Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wandelt, das hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgegangen. Wenn die Finsternis für Gottes Ferne, für Sünde und für Gottes Gericht steht, dann bedeutet das Licht Gottes Nähe. Und die Gottes Nähe wiederum bedeutet, dass Sünde und ihre Folgen besiegt werden. Das wird in den nächsten Versen deutlich. Also das erste, der erste wirklich ernste Punkt war, Gott bestraft Sünde. Aber der zweite Punkt ist, Gott befreit von Sünde. Jesaja drückt das so aus, Vers 3. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihn lastete, und den Stab auf seiner Schulter, und den Stecken des Treibers wie am Tag Midians. Also das Joch, was ist das? Das ist ein Balken, an dem ein Ochse oder ein Pferd gebunden ist, weil sie irgendetwas ziehen müssen. Sie sind gebunden, sie sind gefangen. Und Gott sagt, ich werde dieses Joch eurer Gefangenschaft zerbrechen, ich werde euch befreien. Und dann wird, Vers 2, große Freude sein. Dann werdet ihr jubeln. Und diese Verse haben einen ganz interessanten Zusatz. Das wird geschehen am Ende von Vers 3, wie am Tag Midians. Die Befreiung wird geschehen wie am Tag Midians. Und was ist denn dieser Tag? Was ist der Tag Midians? Was ist da geschehen? Der Tag Midians, das war der Tag, wo Gideon, der Richter, mit ein paar hundert Mann die ganze Streitmacht der Midianiter besiegte. Und wie geschah das genau? Letztendlich war es nämlich gar nicht so, dass Gideon mit seinen paar hundert Mann diese Streitkraft besiegte, sondern die Geschichte war so, dass Gott diesem Gideon sagte, du sollst mein Volk befreien. Und Gideon ging los und sammelte sich gerüstete Leute aus dem Volk. Männer, die dazu kamen, um das Volk zu befreien. 32.000 gerüstete Männer. Und sie zogen los und Gott sagte, das sind mir einfach zu viele. Und ihr könnt das nachlesen im Buch der Richter. Er unternahm dann manche Dinge, um diese 32.000 zu dezimieren. Und am Ende war es so, dass nur noch 300 übrig blieben. Und diese 300 kämpften auch nicht, sondern diese 300 umstellten das Lager der Midianiter, zerschlugen Tonkrüge, hielten Fackeln hoch und bliesen ins Horn. Da steht Richter 7, Vers 22, denn während die 300 Männer in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Also wofür steht der Tag Midians? Der steht dafür, dass der Herr selbst kämpft. Dass er übernatürlich eingreift. Dass er selbst sein Volk befreit. Das will Jesaja uns hier verkünden. Gott wird eingreifen. Gott selbst wird diese Rettung bringen. Und das Zeichen dafür, beziehungsweise der Grund dieser Befreiung, das ist ein Kind. Ein Kind, welches geboren wird. Dieser Vers 5, der beginnt mit einem Denn. Ja? Diese Befreiung, diese Freude, die wird da sein, aus einem ganz bestimmten Grund. Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Kind ist uns, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Dieses Kind ist kein normales Kind, sondern ein göttlicher König. Weil die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er wird den Thron Davids besteigen und herrschen. Und das Wesen dieses Kindes, dieses Königs, das Wesen seiner Herrschaft wird nun mit mehreren Namen beschrieben. Wunderbarer Ratgeber, der erste Name. Was heißt das? Dieses Kind, dieser König wird voll göttlicher Weisheit sein. Er wird keine menschlichen Ratgeber brauchen, wie es menschliche Könige brauchen, sondern er selbst wird der göttliche, wunderbare Ratgeber sein, voller Weisheit sein Volk in Frieden zu regieren. Starker Gott, und an manchen Übersetzungen steht starker Held oder starker Gottheld, starker göttlicher Held. Dieses Kind, dieser König wird mächtig sein wie Gott. Und er wird nicht nur mächtig sein im menschlichen Sinne, sondern er wird tatsächlich mit der Macht Gottes ausgestattet sein. Er hat nicht nur Weisheit zu regieren, ja, er ist nicht nur der wunderbare Ratgeber, sondern er hat auch die Macht zu regieren. Der dritte Name, ewig Vater. Dieser Name ist im Sinne eines Königs zu verstehen, der der Vater des Landes ist, der Landesvater. Dieser König wird sein Volk regieren, aber nicht wie die bisherigen Könige auf eine gewisse Zeit beschränkt, sondern dieser König wird ewig regieren. Er ist der ewig Vater. Und dann kommt der vierte Begriff, der vierte Name, und das ist der Höhepunkt dieser Beschreibung. Friedefürst, der Fürst des Friedens. Das Volk, das im Dunkeln ist, das unter Krieg und Not zu leiden hat, diesem Volk wird ein Kind geboren und dieses Kind wird wahren Frieden bringen. Dieses Kind, beziehungsweise dieser kommende König, der wird nicht nur Friede zwischen Mensch und Mensch bringen, sondern Friede zwischen Mensch und Gott. Und das Besondere daran ist, er wird selbst dieser Friede sein. Er in seinem Wesen ist dieser Friede. Er selbst wird diesen Frieden machen. Und an dieser Beschreibung wird klar, hier ist nicht der Sohn von Ahas gemeint. Ja, ein Nachkomme auch von David, der Sohn von Ahas. Sondern Hier ist Jesus, der Sohn Gottes, gemeint. Und die Frage ist, wie wird denn Jesus das vollbringen? Wie wird er denn das tun, was alle Könige auf Davids Thron hätten tun sollen, aber nicht geschafft haben? Ja, das Volk zu Gott führen, das Volk zum Glauben führen, das Volk in ein Friedensreich führen. Wie wird er das tun, was selbst David und Josia, die guten Könige, nicht geschafft haben? Dieser verheißene König wird die Menschen nicht unterdrücken. Dieser König wird keine Opfer und kein Tribut verlangen. Nein, dieser König wird sich selbst für sein Volk aufopfern. Dieser König wird selbst die Strafe für die Sünde auf sich nehmen und wird somit Gerechtigkeit schaffen. Und Jesus Christus hat dieses Opfer am Kreuz von Golgatha vollbracht. An dem Punkt, dort, wo die Menschen dachten, jetzt hat er verloren, jetzt ist seine Herrschaft zu Ende, bevor sie angefangen hat. Ja, da stand zum Hohen drüber König der Juden. Genau dort hat er den Sieg errungen. Genau dort hat er seine Herrschaft angetreten. Dort hat er unsere Schuld bezahlt und uns von unserer Sünde befreit. Menschen, die schuldig sind vor Gott, werden durch ihn gerecht gemacht, werden durch ihn schuldfrei gemacht. Das, warum Gott richtet, das, was Gott richtet, das hat er auf sich genommen und das Gericht getragen. Und dann schreibt Jesaja, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Er schafft wahre Gerechtigkeit und damit wahren Frieden. Ja, er schafft keinen faulen Frieden. Er sagt nicht, ja gut, schwamm drüber, wir decken das mal zu, wir denken nicht dran, hoffentlich geht es noch eine Weile gut. So wie es ja viele Politiker, viele Könige heutzutage machen. Wird schon noch eine Weile gehen. Nein, er schafft wahre Gerechtigkeit und wahren Frieden. Die Herrschaft ruht zuletzt und für immer auf seiner Schulter und eben nicht auf irgendwelchen irdischen Machthabern, auf irgendwelchen irdischen Interessengemeinschaften, nicht auf irgendwelchen Schicksalen, auf irgendwelchen Zuständen. Sie ruht auf seiner Schulter. Und damit ist schon jetzt der Finsternis ein ganz entscheidender Schlag versetzt. Sie ist an einer ganz entscheidenden Stelle aufgebrochen. Die Finsternis wird nicht mehr das letzte Wort haben. Sie regiert nicht mehr. Christus regiert. Und auch wenn wir jetzt noch oft Finsternis erfahren, das Kind wurde uns geboren. Das Kind hat die Finsternis der Sünde verdrängt. Das Kind hat auf Golgatha Frieden gestiftet, weil es selbst die Strafe, das Gericht Gottes für unsere Sünde auf sich genommen hat. Gott befreit uns von Sünde, indem er selbst die Strafen für Sünde trägt. Christus ist also nicht nur in unsere dunkle Welt gekommen, indem er Mensch wurde, sondern Christus wurde zum Licht für uns, weil er unsere Dunkelheit auf sich nahm. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns von Feindschaft und Schuld zu befreien. Und wenn du die Last der Sünde auf deinen Schultern spürst, dann schau auf Jesus, dann glaube an ihn. Dann nimm das an, was er für dich getan hat. Er selbst ist dein Licht in der Finsternis. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und der Apostel Johannes schreibt über dieses Licht und damit schließe ich in seinem ersten Kapitel seines Evangeliums. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Amen. Der Herr segne an uns dieses Wort.